Hexen, Weiber, Frauenrechte. Ein Podcast von und mit Ina Freiwald und Ilka Meyer-Telchow.
Hallo, ihr Lieben.
Hallo.
Hallöchen. Ja, wir sind's wieder. Wir zwei.
Wir beiden Prinzessinnen. Oh, hier ja, kommt die genau. Prinzessin.
Wir unschuldigen kleinen Prinzessinnen vom Land.
Ja.
Und aus der Stadt. Ja, also wir wollen heute gerne über Märchen sprechen. Über kluge Mädchen, über schöne Prinzessinnen, über böse Hexen. Halt das ganze Klischee-Ding hoch und runter.
Über dämliche Könige, die faul in der Ecke liegen und nur bockig sind. Über Prinzen, die im Grunde auf ihren Einsatz warten. Ja, über Stiefmütter, die ja auch immer so blöde dargestellt werden, ne? Also Stiefmütter haben echt keinen guten Ruf im Märchen. Und ich bin ja auch eine Stiefmutter, ne? Ich musste da jetzt jahrelang gegen ankämpfen, gegen diesen Ruf. Also ich bin, meine ich, echt eine der besten Stiefmütter überhaupt. Heute sagt man ja auch nicht mehr Stiefmutter, heute sagt man ja auch Bonusmutter.
Bonusmutter, ne? Das habe ich noch nie gehört. Eine Bonusmutter.
Bonusfamilie.
Das ist so, wie wenn du irgendwie nochmal on top was kriegst. Du hast schon alles und dann kommt noch eine Mutter dazu. So.
Ja.
Ich habe auch in dem Rahmen gelesen, wir haben ja viel gelesen für diese
Aufnahme. Oh ja,
für
und viel Aufnahme. Ausgedruckt.
Also
wieder.
Ehrlich mal, das hat mich so ein bisschen an die früheren Suffragettenzeiten erinnert.
Wirklich so sitzen, tagelang so beschäftigt, Stapel, zwei Wochen.
Dass der Wilhelm Grimm auch aus der Mutter im Nachhinein eine Stiefmutter gemacht hat bei Schneewittchen. Die war ursprünglich als Mutter geplant. In der ersten, die haben ja mehrere Fassungen gemacht. Also 1812 erschien ja die Sammlung zum ersten Mal und 1857 dann in der siebten Auflage und zwischendurch wird da immer ein bisschen was verändert. Und da hat sich überlegt, das Mutterbild, was ja damals sehr hochgehalten wurde, ne, das kommen wir ja auch noch drauf,
ja.
Das ist einfach ein bisschen gefährdet, wenn da die Mutter aus Eitelkeit ihre eigene Tochter in den Wald schickt, dann ist das da lieber die Stiefmutter.
Überhaupt haben die Grimms ja auch gerne mal eingegriffen. Also man sagt ja, die Märchen sind ja zusammengetragen worden, ist ja Volksgut aus aller Welt. Aber dieser Clemens Brentano, den hatten wir auch schon mal genannt im Zuge mit der Lorelei, der hat den Vorlagen auch gegeben und die haben da was abgekupfert und haben dann nachher so auch Originale gerne mal verschwinden lassen und haben so getan, als ob sie so die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und wenn man bedenkt, wie viele Menschen, wie viele Kinder überhaupt genau das dann für sich gehört haben, interpretiert haben, 1:1, finde ich es nicht unwichtig zu sagen, ja, überlegt aber auch mal, wer hat die zusammengetragen? Wie haben die so getickt? Wie waren die so drauf? Ne?
Genau, also die haben tatsächlich das vorhandene Frauenbild in den Märchen verankert und damit auch in die weiteren Generationen verschleppt.
Ja.
Und noch ein bisschen in Grund und Boden interpretiert. Ne? Also diese Klischeebilder, die wir mit den Märchen verbinden, diese Distanz war ja nicht immer vorhanden. Und viele junge Mädchen und Kinder haben sich ja mit diesen Figuren auch echt identifiziert. Ne?
Klar, und wenn du überlegst, wie hattest du denn zu sein als Frau? Also lustig ist ja immer, es kommt ja entweder die Unterschicht oder der Adel vor. So die Mittelschicht gibt's ja kaum, ne, in den Märchen.
Ja.
Und die Arbeiterschicht war natürlich, die waren immer treu, edel und strebsam und arbeitsam. Die Adligen waren manchmal so ein bisschen hochmütig, aber immer schön natürlich, dass man das ist mal Usus, ne, dass die Prinzessin muss schön sein, die Königin auch.
Genau,
das ist
also,
mal ganz wichtig.
Ja, die Königin ist, nee, die will schön sein.
wir
die Stiefschwestern auch, die sind ja nicht schön wirklich, die wollen schön sein, die sind eitel.
Ja.
Ist ja wieder negativ. Also wahre Schönheit ist immer an Unschuld gekoppelt.
Das stimmt. Also wahre Schönheit ist an Unschuld, Reinheit, ne, wie ihr auch zum Beispiel Schneewittchen, bescheiden, auch helferfreundlich, aber natürlich nicht zu viel, nicht die Hände schmutzig machen, sondern einfach vom Herzen her so ein Helfer.
Doch, die Hände schmutzig machen, muss man sagen, das sind ja alles Hausfrauen. Also wenn
ja, in der Mittelschicht, aber ja nicht im Adel.
Ach so, ja, ja. Ne? Ich dachte jetzt, die wahre Schönheit der Prinzessinnen. ist ja auch immer an Arbeit gekoppelt, und zwar immer Hausarbeit. Also Schneewittchen ackert für die Zwerge. Ja, alle erwachsene Männer sind, die könnten das ja selber gut machen, ne? Die sind ja jetzt keine Kinder.
Die sind zu klein dafür.
Ja,
nee, aber in der Ursprungsfassung war das auch so. Da hat Schneewittchen auch nur für die gekocht. Na, da haben die Zwerge noch selber die Hausarbeit gemacht. Und in der Ursprungsfassung war der Zwerg auch nicht so blöde, dass er gesagt hat, wo soll ich schlafen? Sondern er hat sich einfach zum anderen, zum sechsten Zwerg mit ins Bett gelegt. Na, die Grimms haben das daraus gemacht.
Genau, na? Ja. Die, das ist ja aber die Fassung quasi, die wir kennen. Und das ist halt immer wieder, dass sie die ursprünglichen Figuren verändert haben. Auch aus den schönen Feen, den filigranen Zauberinnen, haben sie dann diese bösen Hexen gemacht. Ne? Also das ist dieses Umwandeln von den ursprünglichen Vorbildern in diese Klischeetypen. Und bei den Prinzessinnen ist es halt so, die Cinderella muss ackern für ihre Mutter und ihre Stiefschwestern da mit den Linsen. Und die Dornröschen ist auch letztendlich in ihrem Schloss, in ihrem Haushalt gefangen. Also da ist, die machen nicht mehr als irgendwie Spinnen. Die hat halt gesponnen, lieben langen Tag, ne? So. Also das ist eigentlich so die Aufgabe der Frau, schön sein, im Haushalt funktionieren und dann eben befreit werden vom Prinzen, der sie dann abschleppt, wo sie dann weiter den Haushalt machen, ne? Oder? Also das ist so
ja
diese passive
ab und
Rolle.
Zu noch mal, ab und zu noch mal so schön, kommen noch mal so schöne Künste durch, dass die eine besonders schöne Stimme hat oder auch vielleicht noch mal ein Instrument spielen darf, so eine höhere Töchterbildung sozusagen. Aber wenn der Prinz sie gerettet hat, ist im Grunde vorbei.
Ist das Ziel. Sie haben ja auch ihr Ziel erreicht, was soll's? Also da ist dann vorbei, genau, da ist das Märchen aus. Happy End, sie ist jetzt in gut untergebracht, ne? Und hat ihr Ziel erreicht, und zwar noch im Lauf ihrer Pubertät.
Und gleich in höhere Bildungsschicht sozusagen eingeheiratet oder eben den Adelsstand festigen. Ne? Weil oft sind das ja so gefallene Mädchen, ne, die da durch so eine unbedachte Geschichte da auf einmal das Schloss verlassen sollen und irgendwo weggesperrt werden. Und der Prinz muss ja natürlich retten, weil die sind ja zu dusselig, selbst irgendwas denn zu tun. Und dann haben sie halt wieder den Stand. Ne?
Letztendlich sind sie ja häufig auch selber Prinzessin. Also Schneewittchen kommt ja aus gutem Haus und auch Dornröschen ist ja auch eine Königstochter.
Ja.
Also letztendlich hätten die ja eigentlich schon das Selbstbewusstsein, sich auch vielleicht mal umzugucken, wen sie denn heiraten wollen. Ja. Aber sie müssen auch, selbst obwohl sie diesen Stand haben, werden sie trotzdem durch diese Heirat geadelt.
Ja.
Ne? Sonst quasi hätten sie das nicht erreicht, worum es eigentlich geht. Und sie sind total passiv. Also Dornröschen pennt die ganze Zeit. Ne, Schneewittchen liegt am Ende dann in ihrem gläsernen Sarg, nachdem sie da irgendwie versucht hat, klarzukommen im Haushalt der Zwerge.
Hat die Zwerge aber im Grunde noch auf ihre Seite gezogen, ne?
Ja, aber natürlich. Dann, sie braucht immer, die brauchen auch immer Helfer.
Ja, aber guck mal, Schneewittchen hat auch den Jäger um Finger gewickelt, ne? Also...
Ja,
weil sie ja nun auch so schön ist, ne? Aber nicht, weil sie irgendwie klug ist oder witzig, sondern einfach, weil sie so schön ist, haben die alle Mitleid mit ihr.
Ja, ne? Genau. Sie muss auch wirklich also gerettet, beschützt und ihr muss geholfen werden. Auf jeden Fall. Und das ist halt eben, wie gesagt, so das Bild. Und am Ende sind diese ganzen Frauen, jungen Frauen, Trophäen.
Ja, ganz genau. Ja, nur noch gut aussehen, Leute, das reicht heute nicht mehr. Ne?
Ja, also das ist diese Sache, wo man so sagen kann, was man noch sagen muss, das Böse versucht die Jugend immer zu töten und das misslingt. Also die sind ja zwischen 13 und 15 Jahren und es geht immer auch darum, dass sie sozusagen am Beginn ihrer Sexualität stehen und durch irgendwelche Mächte daran gehindert werden sollen, diesen Schritt zu gehen.
Ja, im Grunde sollen die asexuelle, folgsame Wesen sein, die so aus so einem Kinderstand eigentlich nicht rausgekommen sind. Also um Sex geht es ja nie in den Märchen oder wenn ganz versteckt, ne?
Ja gut, also... Ne,
sind ja auch für Kinder eigentlich gewesen, ne? Aber...
In der früheren Dornröschen Art, die die Krims dann umgedichtet haben, wird sie im Schlaf geschwängert.
War das nicht Rapunzel?
Bei Rapunzel ist das Kind ja wirklich dann da. Nee. Der früheren Dornröschen-Folge, die ursprünglich da war, wird sie im Schlaf missbraucht.
Mhm. Ja. Und dann sagt sie, oh, meine Kleider sind zu eng geworden und keiner kommt drauf. Na, warum?
Ja, das mit der Schwangerschaft, das wird auch manchmal nimmt das komische Formen an. Aber da kommen wir noch zu.
Ja.
Also wir haben uns, wie gesagt, also dieses Mädchenbild wird ein bisschen verändert durch die Darstellung von den tschechischen Märchen. Du bist ja ein großer Fan.
Ja, ich bin großer Fan und dadurch, dass ich ja auch in Lübeck gewohnt habe, hatte ich auch Zugang zu dem Ostfernsehen. Und die hatten natürlich sehr viele tolle tschechische Märchen. Die sind ja auch hier gezeigt worden. Aber viele Sachen so, das konnte man nur sehen, wenn man grenznah gewohnt hat. Aber die tschechischen Märchen sind deshalb so toll. Das habe ich jetzt nämlich in Podcast gehört. Kann ich auch in die Shownotes mal packen. Warum sind die so toll, die tschechischen Märchen? Weil die Regisseure, die gemacht haben, haben zusammen, da gab es den Prager Frühling, jetzt mal schnell ein bisschen was überspringen, gab es den Prager Frühling und da waren die geilen Regisseure, durften nicht mehr drehen, weil die ja auch gegen das Regime waren und sowas und hatten das Glück, dass die Deutschen gesagt haben, wir würden aber gerne mit euch tschechische Märchen machen und die Regisseure waren arbeitslos und dann haben die gesagt, okay, dann machen wir die Märchensachen und da haben die alles reingepackt an Special Effects, an coolen Geschichten, an schon so ein bisschen Emanzipation, einfach mal anders erzählen die Geschichte. Und deshalb sind diese Märchen heute noch extrem gut und witzig. Ne? Gerade Aschenbrödel.
Ja, das ist ja der Klassiker schlechthin, alle lieben. Das wird jetzt von den Amerikanern neu verfilmt. Da muss man sich ein bisschen Gedanken machen, ob das jetzt wieder so...
Ob das sein muss.
Die neue Form von Hexen, Roald Dahl ist auch schlimm.
Ich habe gesehen, in Norwegen haben sie das haben sie da mit so einer Norwegerin verfilmt, jetzt Aschenbrödel. Das war schon in der Kinokritik, habe ich gesehen. Das muss schon irgendwie rauskommen.
Ja, also.
Ja. Wolltest du nicht was zu Drei Nüsse für Aschenbrödel sagen?
Naja, also erstmal wollte ich gerne sagen, dass es halt eben so ist, dass sie wirklich zum ersten Mal anders da ist, ja aus den 70er Jahren die Verfilmung. Und da ging es schon los, dass sie halt eben sich sehr, sehr buschikos zeigt, ne? Jagen will, reiten will und so weiter, ne? Irgendwie. Also sie ist ein ganz anderer Typ, als man das jetzt irgendwie von der Märchenvorlage kennt. Und dass sie halt eben mit ihrem Lieblingspferd ausreitet und auf Bäume klettert.
Kasper. Außerdem ist sie auch immer ein bisschen schmutzig. Dann hat sie immer so ein cooles Pelzwestchen an. Dann genau. Hat sie Rosalie, die Eule. Na, im Grunde lebe ich auch hier so ein bisschen wie Aschenbrödel.
Ja, okay, jetzt bevor du jetzt weiterredest, ich habe hier die Aufnahme von dir. Die würde ich jetzt einfach gerne mal vorspielen, weil Ilka schickt mir manchmal Sprachnachrichten. Und ich habe hier eine, die da äußert sie sich zu ihrem Bezug zu Aschenbrödel und dann allgemeiner. Ist auch nicht so lang, aber das würde ich jetzt hier einfach in diesem Rahmen mal vorspielen, weil sie bringt es so auf den Punkt, dass ich ganz sicher bin, dass sie das so nicht nochmal schafft, hier live. Ne?
Also was mir zum Beispiel bei Drei Nüsse für Aschenbrödel aufgegangen ist, ziemlich spät eigentlich erst, also da war ich vielleicht 15, 16. Vorher war das für mich natürlich immer das Märchen schlechthin. Und dann habe ich so gedacht, Moment mal, der macht ja gar nichts, der Prinz da. Der läuft da nur in Strumpfhosen rum und amüsiert sich so ein bisschen. Aber alles muss sie machen. Sie muss alles in die Wege leiten. Sie muss ihn auf sich aufmerksam machen. Sie muss alles machen, damit er das rast irgendwie. Und einmal fährt er ja dann nachher mal los oder reitet los und sucht sie denn da auf dem Hof? Und da schneidet es ja auch alles nicht. Da muss ja nun, müssen ja dann noch die Angestellten ihn noch draufbringen und dann, oh ja, ja, und da Schmuddel und hier doch meins. Und das ist eigentlich richtig scheiße. Der Prinz, der schnallt eigentlich gar nichts. Der sieht nur gut aus. Ja, und da habe ich im Grunde schon begriffen, wie das Leben wirklich läuft. Dass du als Frau ganz allein im Grunde auf dich gestellt bist. Ja, und meine absoluten Vorbilder, wenn man das überhaupt sagen kann, weil ich habe eigentlich keine Vorbilder benötigt, muss ich sagen, waren Pippi Langstrumpf und Aschenbrödel. Und so sehe ich mich auch als so eine Mischung heutzutage. So eine Mischung von meiner Mutter, meiner Tante aus Schweden, Aschenbrödel und Pippi Langstrumpf. Ja, so bin ich.
Das ist das Geheimnis
ja.
des Erfolgs. Ja. Ja, Leute, jetzt wisst ihr es, wen ihr hier vor euch habt.
Das fand ich doch sehr passend und interessant. Ja, also das mal so weit dazu. Sie ist also, was man sagen muss, letztendlich, erst findet sie Jungs doof und dann ist sie aber doch sehr schnell dann begeistert von dem Kerl. Ne? Das muss man wieder sagen.
Ja, ja, sie sieht ihn und findet ihn super.
Ja, und hat dann diese drei Wünsche, ne, wo sie dann auch gleich sich ein rosa Kleid wünscht und noch ihr Brautkleid. Ne?
Nein, sie wünscht sich gar nichts. Sie hat doch die Nüsse machen doch alles allein. Sie weiß ja noch gar nicht, was sie sich wünscht. Die Nüsse fallen einfach runter. Die Nüsse sagen ihr, was sie sich wünscht.
Ah, ja.
Weißt okay. du, so die inneren Nüsse, die wir so haben. Die Seelenwünsche.
Ah, hier, weil hier steht Nüsse zuerst, allein. Wünscht sie sich ein. Ich habe das mal gesehen vor langer Zeit und habe das nochmal nachgeblättert.
Ich kann es auswendig.
Das glaube ich. Also hier, deshalb, zuerst wünscht sie sich ein Jägerkostüm, um als Mann verkleidet an der Jagd des Prinzen teilnehmen zu können. Dann aber sind es nur noch typisch weibliche Wünsche, die Aschenbrödel erfüllt bekommt, ach, vielleicht ohne, dass sie sich das aktiv wünscht, ne, das rosa Kleid und ihr Brautkleid. Das Jagdkostüm, das wünscht sie sich selber noch, den ersten, oder wie?
sie will auf jeden Fall mit zur Jagd, so. Und dann kriegt sie das, also.
Ja.
Vielleicht, ja, vielleicht, sie macht die Augen zu und was sie sich wünscht, das wissen wir nicht. Vielleicht wünscht sie sich das heimlich. Findet sie auf jeden Fall schick. Und ich meine, na klar, braucht die ja auch ein Ballkleid, wenn sie zum Ball will. Was nützt ihr das denn da, wenn sie da, ne? Na klar, braucht die ein Ballkleid.
Mhm.
Sie will ja auf sich aufmerksam machen.
Also ja. ich finde es ganz interessant, dass der Prinz kann letztendlich so doof und kindisch sein, wie
ja,
er will. Sie
ganz
findet
genau.
ihn, die Prinzen sind einfach, das ist sowas, das muss man einfach wollen.
Mhm. Ja, ja. Ja, na gut. Ich meine, ich finde den Prinzen, der entspricht auch meinem Geschmack, bis auf diese Frisur und die Strumpfhosen. Das ist ja auch alles so ein bisschen lächerlich dargestellt, ne? Das ist ja das Schöne
ja,
im tschechischen
genau.
Märchen, dass er ja wirklich auch überzogen dämlich oft dann dargestellt wird. Sein Vater ja auch. Na, im Grunde die Königin sagt ja auch dann, naja, im Grunde ist er ja auch nicht viel anders als du, ne? Wenn er ihn rügt und sowas. Na, normalerweise wird doch die Königin ihn eigentlich nicht abwatschen vor seinem Sohn sozusagen, ne? Also da zeigt sich ja schon, die Königin ist einfach auch deutlich klüger immer und der König hat eher mehr so Affekte, sagt ja auch ganz schnell dann, wenn du das nicht willst, dann haust du jetzt ab und kannst Bäume fällen und sowas und naja, mache ich mal so ein ganz bisschen Kritik kommt ja dann auch mal auf bei dem Prinzen, dass er da keinen Bock drauf hat, dann wird er ja, was am lustigsten ist, noch von kleinen Röschen geschnappt, diese Fette, diese mit diesem roten Kleid und sie klemmt sich den Prinzen unterm Arm und das finde ich so witzig.
Ja, die Männer, das muss man sagen, auch die Krim-Leute, die sind mit den Männern, die sind sehr blass. Also die Könige machen nie was, wenn die ihre neuen Frauen, die Töchter misshandeln, passiert nichts. Die sind einfach, entweder sie gucken weg, sie sind gar nicht richtig vorhanden. Bei Brüderchen und Schwesterchen oder Hänsel und Gretel muss die Schwester immer den Bruder retten quasi, ja, das ist ja bei Hänsel und Gretel stößt die den ja in die Hexe in den Ofen oder Brüderchen und Schwesterchen, da ist er ja ein Reh.
Ja.
Und sie muss dann alles dafür tun, dass er wieder zurückverwandelt wird. Also die Frauen sind letztendlich auch bei Krim die Aktiven.
Die Interessanteren auch, ne? Also denen wird ja noch immer zugeschrieben, entweder sie sind gut oder schlecht, ne? Und ja, so ein König wird auch nie namentlich beschrieben, weißt du, das heißt immer nur der König.
Ja.
Also es gibt überhaupt keine Namen. Ne? Es heißt immer nur der König, die Königin. So. Das sind eigentlich so Stereotype einfach nur. Ne?
Die Prinzessin letztendlich auch, die haben nur die Namen quasi des Märchens.
Ja, Rapunzel ist ja auch ein Gemüse, ne? Ja. Oder eine Blume.
Zu Rapunzel kommen wir noch, weil da ist natürlich viel los, ne, bei Rapunzel. Also wenn man so deuten will, da ist also richtig. Aber nochmal zu den Männern. In deinen tschechischen Märchen sind die Männer ja irgendwie immer ganz, ganz süß, so vom Gesicht her. Die sind jetzt nicht so bärtige Unholde, sondern die Prinzen sind recht jung und irgendwann auch ziemlich sexualisiert. Also man sieht die dann auch immer sehr so halbnackt mit ihren muskulösen oder heranwachsenden Körpern. Ich finde bei den...
Das ist ja schon ein bisschen später. Das ist ja schon in den wilden 70ern. Ne? Da wird schon ein bisschen was eingeflochten, dass man auch denkt, ist das wirklich jetzt für Kinder oder naja, gut.
Ne? Ja, genau, wie Detlef Buck ja auch Bibi und Tina sehr sexualisiert hat. Ne?
Ja.
Also da für Kinder ist gar nichts mehr. Also ich weiß nicht, was für Kinder ist, Sendung mit der Maus. Ne? Aber diese ganzen Märchen und Harry Potter und so, auch Hexen, die neue Verfilmung ist viel zu brutal für Kinder. Ne? Mhm. Also in bestimmten Momenten.
Und ja, aber du weißt ja, die wollen auch andere Sachen mittlerweile sehen. Ne? Also.
Naja, also ich muss auch sagen, ich als Kind meine Oma hat mir Märchen vorgelesen, das war schon haarsträubend zum Teil. Ne? Also auch diese Märchen sind ja damals schon sehr brutal gewesen. Und heute guckt man so ein bisschen drauf, dass man das alles irgendwie neu schreibt.
Ja, aber die Kinder wissen auch, wenn man jetzt sich mal so Märchenanalysen anguckt und sowas, wenn da Fachleute dabei sind, die sagen auch, dass die Märchen halt einfach, schlicht und eben Bilder erzeugen. Und die Kinder wissen aber sehr genau, dass da nicht wirklich Füße abgehackt werden und sowas. Und wenn, ist das für die jetzt nicht unbedingt ein Trauma. Wobei ich sagen muss, so dieser Struwelpeter, weißt du, das war ja damals, der hat ja nachher auch so gebrannt und sowas. Das fand ich sehr brutal. Dem hat man ja auch die Finger abgeschnitten.
Das sind die nicht. Alles, dieser Struwwelpeter, ne? Sind diese ganzen anderen. Der Friederich, der war ein arger Wüterich.
Der zündelt, ne?
Ja, es gibt den.
Das fand ich nicht so schön.
Gibt die ganzen Geschichten da drin. Ganz grauenvoll, natürlich. Also, das ist ja der absolute Klassiker, ja. Die bösen Frauen bei den Krims sind die Antagonisten sind sozusagen der Gegenpol zu diesen braven, unschuldigen Mädchen. Die sind eigensinnig und grenzenlos in der Art, wie sie das Junge, was sie gerne wären, wie sie das bekämpfen wollen. Also aus Missgunst.
Aber viele andere Sorgen haben die auch nicht, ne? Also das ist auch so, und das ist auch wieder so herabgesetzt, weißt du, man kann ja in seiner Gemeinheit, in seiner Bösartigkeit, ist ja gut, wenn man da irgendwie nach Macht strebt dann als Frau, aber nein, auch da wird es wieder runtergeschraubt, nur aufs Äußerliche, weißt du, dass sie diese jugendliche Optik wollen.
Ja, das ist natürlich klar.
Da können sie doch einfach mal sagen, wir wollen das Königreich. So.
Naja, wenn du jemanden darstellen willst, der mächtig ist, als Frau.
Ja.
Und eine mächtige Frau ist eine böse Frau.
Ja.
Weil eine gute Frau ist schützenswert, die muss von Männern betreut werden, die dient den Männern, ja. Und das andere muss böse sein. Wenn du jemanden als böse darstellen willst, eine Frau, die mächtig ist, ist gleichzeitig böse, dann muss sie ja irgendwie diese ganzen negativen Eigenschaften haben, sonst denkst du ja nicht, dass sie böse ist. Das heißt, sie ist grenzenlos
platt.
Oberflächlich.
Ja, und so platt, wie es auch immer in den so Gangster-Kinderbüchern gemacht wird, das weißt du, da haben doch immer, wenn da so kriminelle Banden dargestellt werden, die haben immer eine Schiebermütze und so ein Halstuch und eine Augenklappe.
Ja, genau. Und die Frauen, genau, die älteren Frauen, das ist ja das Ding. Dass du
gerne Warze.
Dass du auch in der Gesellschaft letztendlich, also wenn du es jetzt richtig runterbrichst, ist ja eine Frau, wenn sie älter wird, wird sie schlauer und wird
produktiver
und auch interessanter eigentlich für Männer, theoretisch. Da du aber das reduzierst aufs Kinderkriegen und auf die jugendliche Attraktivität, sinken die Aktien von Frauen, wenn sie älter werden, permanent, während die Aktien der Männer noch ein bisschen steigt, weil sie mehr Geld haben, mehr Ansehen, mehr Wissen. Ne? Mhm. Und das ist halt eben interessanterweise schon auch in unserer Gesellschaft so angelegt. Dass man immer sagt, Frauen sind unsichtbar ab einem gewissen Alter. Mhm. Ne? Und das ist halt eben so dieser Punkt, an dem wir immer noch kleben, dass man sagen muss, man sagt nicht, echt toll, du hast eine Frau kennengelernt, die ist Mitte 50, herzlichen Glückwunsch. Sondern man sagt zum Mann, der 50 ist, der eine 30-Jährige hat, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ne? Wie hast du das geschafft, so eine tolle junge Frau, ne? Noch gebärfähig. Mhm. Das ist halt so dieses Ding. Also auch mit der Menstruation wird ja viel gekoppelt in den Märchen. Da ist viel Symbolik drin mit Blut. Wird
rote
immer,
Schuhe.
Genau, die roten Schuhe. Jetzt sind wir auch schon bei Christian Andersen, Hans-Christian Andersen, der nochmal ein ganz anderes Bild gebastelt hat, als die Grimmschen Märchen sind. Er war ja, das habe ich auch erst spät erfahren, das wusste ich als Kind noch nicht.
Nee, über die Biografie weiß man nicht und was das für kranke Leute sind, die da sowas verfassen.
Ja, aber ich finde ihn jetzt nicht nur krank, ich finde ihn auch, er war wohl auch in Not. Also er war ja nicht an Frauen sehr interessiert. Und das war ja zur damaligen Zeit wohl auch nicht so leicht. Und er hat diese Not in den Märchen verankert, indem er es thematisiert hat, wenn du dich für Sexualität interessierst, wirst du leiden. Kann man das so sagen?
Ja, der hat es so verklausuliert, dass immer, wenn du da irgendwie Interesse dran hattest, dann ist dir was Schlimmes geschehen. Und die Heldinnen, die sollten sich möglichst auflösen, nur noch als ätherische Geister nachher irgendwie rumschwirren. Also sobald du dich da irgendwie eingelassen hast auf deinen Körper, auf deine Weiblichkeit, auf deine Gelüste, dann war es aus mit dir. Ne?
Aber richtig schlimm auch.
Aber richtig schlimm, ne?
Du musst dir jetzt vorstellen, ich war so 5, als meine Oma mir die kleine Meerjungfrau vorgelesen hat, ja.
Also. Ja, das war nie so mein Märchen, muss ich sagen. Obwohl Ariel fand ich dann wieder gut, aber Disney machen wir ein andermal.
Genau. Ich habe schon, meine Oma hatte so 2 Andersen-Bücher und ich bin quasi mit Andersen-Märchen, wie nennt man das, funktionalisiert worden, wenn man so in die Gesellschaft eingefügt wird. Also das hat mich doch stark geprägt, muss ich sagen. Und es war echt so, der wird ja die Zunge rausgeschnitten, dafür, dass sie dann laufen kann. Also die muss ja sehr viel geben, um eben in irgendeiner Form ihren Neigungen zu folgen, sage ich mal.
Sie ist doch diejenige, die den Prinzen, der geht doch über Bord irgendwie, sie rettet den, oder war das nur bei Ariel? Und dann verliebt sie sich und er hört sie doch singen. Und dann und dann kommt eben die böse Hexe, die möchte aussehen, sie möchte die Stimme von Ariel und ich bin ja bei Ariel.
Ja, du musst aufpassen, weil Ariel wird schon sehr verändert, ne?
Ja.
Also zum Beispiel, dass Andersen beschreibt bei der kleinen Meerjungfrau viele phallische Bilder hat er, dass die Bäume und Sträucher wie Polypen sind, 100-köpfige Schlangen, also viel greift nach ihr. Und es ist alles ist so
fallisch aufgeladen.
Fallisch bedrohlich, genau.
Ne, so Schlangen, Körperlichkeit, Enge, Grapschen, ne, und die andere da, die Meerhexe, die hat ja auch die Schlangen auf dem Busen liegen.
Ja, genau, und ihr wabbelt auch alles bei ihr und so schwammig. Und es ist halt eben von der Symbolik her so, wenn du dich da auf die Sexualität einlässt, dann wirst du leiden, sage ich jetzt mal. Und die kleine Meerjungfrau ist ja wirklich das Maximum an dem, was am Ende stirbt sie ja. Ne?
Ja, und von Anfang an ist sie schon klein.
Ja.
Kleine Meerjungfrau. Ja. Na, alles schon fertig.
Nee, aber weil sie die Unschuld. Also bei Andersen ist es so, wenn man die Unschuld, den Bereich der Unschuld verlässt, ist man nicht mehr geschützt.
Und da muss man auch sterben bei ihm.
Ja, genau wie bei den roten Schuhen. Da ist ja auch diese Symbolik mit Sexualität und Menstruation, was du schon sagtest. Und da geht es ja auch irgendwie, ne? Dass die Füße, die werden von den Füßen abgeschnitten, ne?
und tanzen weiter mit den roten Schuhen.
Ja, mit ihren kleinen Füßchen. Und sie humpelt irgendwie in die Kirche. Ja,
auf dem Stumpf.
Sie humpelt in die Kirche, also wirklich.
Ach, ja.
Und naja. Und also die Sexualität bringt den Protagonisten nicht so viel. Und dann gibt es noch
bei Andersen.
Und die Schneekönigin, die ja auch Disney inspiriert hat zu den Eisprinzessinnen da.
Na, aber die haben da eigentlich gar nicht richtig was mit zu tun. Oh. Nee, das ist eher The Huntsman. Snow White and the Huntsman, finde ich, das ist eher gekoppelt fast mit der Schneekönigin.
Es wird aber immer wieder der Bogen gespannt, dass da irgendwo das als Vorbild galt für die zwei Teile Frozen.
Ja, habe ich gesehen. Ich habe da keine große Schneekönigin wahrgenommen.
Ja, das ist auch ein Kritikpunkt. Also es heißt wohl, dass, aber da kommen wir vielleicht beim nächsten Mal zu, weil wir wollen uns ja auch noch die Disney.
Ja. Und das wird dann aber auch sehr gut, weil das sind ja schon starke Protagonisten.
Auf jeden Fall.
Ne? Die haben sich ja auch sehr verändert. Das gefällt uns ja deutlich besser als dieses Unterwürfige hier.
Ja,
also
ja.
Ich plädiere sowieso da für die Märchenbraut aus Tschechien und für Aschenbrödel. Das sind so unsere Girls, finde ich. Aber auch die Prinzen mussten übrigens im tschechischen Märchen, haben auch eine Metamorphose jetzt durchgemacht. Na, die wurden da ja gerne auch mal so ein bisschen verarscht. Aber jetzt, die haben dann nachher auch ein anderes Rollenbild bekommen. Das fand ich auch sehr spannend. Und zwar ist das so ein ganz toller Film von einem Prinzen, der auszog, sich selbst zu finden, wie man Prinzessin weckt oder wie man Prinzessin rettet. Mhm. So eine kleine Anleitung. Und da ist dann natürlich so ein herkömmlicher, schöner Prinz und eher so ein feministischer Prinz fast, kann man sagen. Und der macht dann nachher das Rennen, ne? Weil er einfach klug ist und nicht so schwachsinnige Prüfungen mit fingierten Drachen oder sowas lösen muss, sondern dann auch schon cleverer einfach, ne? Dass er sagt, wenn das Wasser da so hochsteigt im Rapunzelturm, dann müssen wir dann graben, damit das Wasser da abfließen kann, weißt du? Oder der hat dann Höhenangst und überwindet seine Höhenangst und dadurch kommt er schon ein Stück weiter. Das finde ich viel realistischer, viel besser auch. Man muss es auch ein bisschen anpassen. Ne? Was ist denn übrigens dein Lieblingsmärchen?
Mein Lieblingsmärchen war früher Jorinde und Joringel.
Kenne ich nicht.
Okay, da ist es auch so, dass es geht auch um die Unschuld und es gibt auch wieder die böse Hexe, die die jungen Mädchen in Vögel verwandelt und ihn versteinert. Ne? Also ihn macht sie handlungsunfähig, weil er sie dann nicht retten kann und sie wird zum Vogel, aber er befreit sie dann am Ende.
Ah, okay. Na, da war ich doch schon ein bisschen emanzipierter auf Märchenwegen. Und zwar, meins war die Gänsehirtin am Brunnen. Kennst du das?
Überhaupt nicht.
Nee, siehst du? Und früher hatte man doch auch noch so Plattenspieler und eben von Europa diese Märchenplatten. Ja. Da hatte ich so ein paar. Und die habe ich mir natürlich reingezogen und immer wieder gehört. Man hatte ja nichts, weißt du ja. Also ein paar Platten, ein paar Kassetten. Und die Gänsehirtin am Brunnen habe ich dann in meinem psychoanalytisch gestützten Kunsttherapiestudium habe ich dann benannt. Und dann wurde ich natürlich ein ganzes Wochenende auseinandergenommen, ne? Psychoanalytisch. Warum dieses Märchen? Und dann hat meine Therapeutin den Satz gesagt, weil da geht es um Salz, hat sie gesagt, was hat dir denn so das Leben versalzen? Da habe ich erst mal angefangen zu heulen.
Es ist aber ja, auch ist wirklich, ja so, ich entschuldige, aber es gibt
Gehirnwichserei.
Es ist ja nicht immer nur entlarvend, wenn man irgendein Märchen mag, oder?
Nein, aber darum geht es ja immer. Auch wenn du ein Bild malst, du entlarvst dich ja immer selber. Es geht ja nicht darum zu sagen, oh, was eine schöne dekorative Kunst, sondern man guckt ja nach der Bedeutung in deinem Bild oder in den Märchen. Ich musste das dann auch noch aufzeichnen und habe es tatsächlich, war so drin in dem Märchen, dass ich das gezeichnet habe, wirklich wie eine Vierjährige, weißt du, wo man so Kopffüßler malt. Das war so ehrlich, mein Comic. Das war so ehrlich. Oh, es ist natürlich peinlich, wenn man so als erwachsene Frau sowas so zeigt, so nach dem Motto, hier habe ich gemalt. Aber letztendlich war es das Ehrlichste von allen, weil ich das eben aus dieser Sicht des Kindes auch gemalt habe.
Ja. Und wie fandest du Rapunzel so?
Blöd.
Warum?
Fand ich blöd, passierte nicht viel. Sie war im Turm oben und mit ihren Haaren und sowas. Fand ich langweilig, hat gewartet. Fand ich öde, Rapunzel.
Ja, also meine Mutter hat mir immer die Haare abschneiden lassen, bis ich mich wehren konnte, sag ich mal. So mit 14 ging das dann langsam so ein bisschen aufwärts. Und insofern war das für mich immer interessant, dass sie auch die Haare ja abgeschnitten bekam. Und das hat ja auch immer so ein bisschen was von Eingriff in die Persönlichkeit, ne?
Absolut. Haare sind die Symbolkraft schlechthin schon immer gewesen, auch bei Männern. Bärte, Haare bei Frauen, Vitalität, Kraft. Oh ja, Haare sind ja heute noch. Ich meine, überleg mal, was macht die Werbung mit Haaren?
Ja, und überleg mal, die würden die Haare ausgehen. Toll irgendwie, dass da so viel Symbolik am Start war. Ich bin da jetzt per se keine Expertin, da bist du vielleicht besser drin, so jetzt so Symbolik zu deuten aus mir selber raus. Aber Rapunzel, also dieser hohe Turm.
Ja, ne, Unerreichbarkeit.
Genau, diese Unerreichbarkeit, die Frau, die sie da einsperrt. Es ist doch auch am Anfang so, dass das nicht ihr leibliches Kind ist, sondern dass sie das irgendwie raubt oder so.
Genau, das ist so, dass da die Mutter von Rapunzel ist irgendwie schwanger und hat so Appetit auf Rapunzeln, dieses Gemüse halt, wo man dann
Feldsalat.
Auch wieder sagt.
Ist das nicht Feldsalat?
Ja, so ist so ähnlich wie Feldsalat, genau. Und da soll halt viel Eisen drin sein, deshalb, na, schwanger, weißt du? Gleich wieder Heilpraktiker kommt hier durch. Dann wird er erwischt von der Alten, da von der Hexe, weil das ist ja der verbotene Garten. Und dann sagt sie, so nicht, Freundchen, na, ich will das Kind und dann kommst du hier unbeschadet wieder raus. Und dann müssen sie der das Kind geben und die sperrt es da oben in den Turm. So. Aber was will sie von Rapunzel?
Sie will sie für sich alleine haben. Sie will nicht, dass sie erwachsen wird. Das ist ja so, in dem Moment, wo du sozusagen den nächsten Schritt machst als Frau, bekommst du ein Kind, bist du Mutter und nicht mehr Tochter.
Hm.
So, familiensystemisch, da komme ich ja jetzt
wieder ins Spiel. Ach so, du meinst, sie will den nächsten Step in ihrer eigenen Biografie haben als Mutter?
Sie will verhindern, also die sie einsperrt, diese Stiefmutter wieder, will verhindern, dass sie sich entwickelt, weil sie möchte sie als Kind behalten.
Ah, ja.
Und sie ist ja 12 Jahre alt ungefähr in diesem Alter, als sie eingesperrt wird. Und das würde bedeuten, es wird die Schwangerschaft auf jeden Fall verhindert. Alles, was in irgendeiner Weise, also diese Haare, ist einerseits Charakter. Man beschneidet den Charakter, indem man den wegnimmt. Man beschneidet auch die Verlockung für die Männer, weil das ist ja auch sexualisiert, Haare.
Ja, klar.
In unserer Gesellschaft maximal.
Ja.
Und dadurch, dass sie das aus dem Fenster hängt, zeigt sie einerseits den freien Willen und andererseits, dass sie doch sich erreichbar macht für Männer.
Ja, also willig.
Willig und erreichbar, also dass sie wirklich zeigt, ich bin befruchtbar.
Ja.
Ich lasse mir das hier nicht nehmen. Ne? Insofern ist es der Kampf gegen diese Kräfte, die jungen Frauen die Möglichkeit geben, nehmen wollen, sich begatten zu lassen.
Mhm. Ja. Ja, das kann ich so gut gelten lassen.
Diese Frau heißt ja auch Frau Gotel.
Ja, aber auch, ich glaube, auch in der Disney-Verfilmung heißt sie Frau Gotel.
Was ist denn das für ein Name? Warum Gotel? Habe ich überhaupt, kann ich gar nichts mit anfangen.
Nee, weiß ich auch nicht. Warum sagt man nicht einfach Hexe?
Warum heißt sie immer Frau Gotel? Das ist ein Name, oder? Das ist so komisch irgendwie.
Wahrscheinlich war, ich weiß, wie das war. Das war wahrscheinlich so eine ganz böse Vermieterin von den Griechen.
Ich habe auch gedacht, die komische Nachbarin.
Die hat die Miete erhöht und dann haben die Grimms die gleich da verwurstet, ne, dass die auf ewig mies aufgeladen ist.
Aber Ilka, ganz wie lustig, dass wir wie wir tickern, ja? Ja. Ich wollte sagen, eine blöde Nachbarin, du hast es nur noch eins weitergedreht mit der Vermieterin. Wie witzig, ja.
Ja, wir sind schon eine Gruppe Altzüste hier. Das ist echt schräg. So wie so ein synchrones Papageienpärchen.
Unglaublich.
Ja.
Also in diesem Seelengefängnis, diesen Begriff habe ich gelesen, wird sie halt eben zu so einer autarken Frau, entwickelt sich da in dem Turm, lässt sich das nicht nehmen und ist sie ja quasi diejenige, die sozusagen mithilft, dass sie vom Prinzen wiederum gerettet werden kann. Der dann hochklettert und sie befruchtet. Wie so eine Biene eigentlich bei so einer Blume.
So eine Bienenkönigin, die von den Drohnen so gefüttert wird. Na, und dann wird sie einmal begattet. Ne? Ja.
Nee, oder ich habe mir gerade den Prinzen so vorgestellt, als ein kleines Bienchen, was irgendwie in die Blume steigt.
Warum hat er eigentlich so ein irres Interesse an ihr?
Die Männer mögen ja gerne, wenn es schwer gemacht wird, das weiß man ja. Wenn es zu leicht ist, das ist ja im Mann drinnen, er will sich ja selber beweisen permanent.
Ach, dieses Jagen auch meinst ganz du genau. In der heutigen Zeit nicht so einfach machen. Willst was gelten, mach dich selten so.
Ja.
Damit du interessant bleibst.
Männer können ja Fressi und Frauen schlecht auseinanderhalten. Ne?
Ah, okay.
Also alles dient doch letztendlich der Lustbefriedigung und der Arterhaltung. Das ist genau, also eigentlich in einem Topf sozusagen.
Ja, das ist leider genetisch so veranlagt. Da hat sich auch oft nicht so viel verändert. Wir lieben Prinzen da draußen.
Bei dieser ganzen Konstruktion des Mannes hatte der liebe Gott auch nicht seinen besten Tag. Das muss man einfach so sagen, ja. Diese Idee da mit aber das führt natürlich jetzt ein bisschen weit vom Thema weg.
Ich wollte gerade sagen.
Wir haben ja auch auf unserer Agenda diese Sache mit Adam und Eva. Da werden wir vielleicht auch nochmal drauf kommen, wie das ist mit der Konzeption.
Ja, wofür das Ganze?
Wofür der ganze Scheiß?
Ja.
Ja. Ich hatte ja für diese Aufnahme hier zwei richtig tolle Bücher bestellt, wo diese Märchen umgedeutet werden. Gibt's ganz tolle Sachen. Jetzt für Mädels zum Vorlesen ab 5 Jahre, diese Geschichten neu erzählt werden. Schneewittchen, Aschenbrödel und so weiter. Gibt es einige Bücher, die richtig toll das umdeuten und
ja, kommt leider ein bisschen zu spät bei uns. Meine Tochter ist jetzt 12.
Ja, und meine Töchter sind auch nicht mehr. Aber ich kann jetzt halt eben drauf warten. Also ich habe ja einen Enkel, Theo,
ja,
den ich damit Theo auch ein bisschen prägen kann, ne? So, solange er sich nicht wehren kann.
Ja, ja, der sagt dann auch, Oma, bist du damit eigentlich auf YouTube?
Ja, und ich sag dann, hör mal einen Podcast, dann weißt du alles.
Oh ja, das müsste eigentlich unser wichtigster Hörer werden, ne?
Ja,
das
absolut. Ja was. Für den habe ich jetzt gerade James und der Riesenpfirsich bestellt, das Buch zum Film. Also ich habe schon so einen ganzen Rucksack mit, ich komme dich holen und ganz tolle Sachen, was ist dir lieber? Also ich habe jetzt schon, pass auf, das eine heißt Fast vergessene Märchen, starke Mädchen brauchen keine Retter.
Ja, richtig.
Und Zustellung morgen, ha, ha, ha. Und das andere, Power to the Princess, Märchenbuch für mutige Mädchen ab 5 Jahren.
Ja, opulent, gut, schreibe ich in die Shownotes.
Opulent und hochwertig ausgestattet mit Leinen und Goldprägung, kann ich nur sagen.
Schön, schön. Sind da auch so kleine Fühl-mich-Elemente mit drin? Weißt du, kennst du das noch immer, diese Bücher, wenn der Bauch von der Ente, der ist dann so ganz weich und dann, oder dann kann man irgendwo raufdrücken, dann macht er düdüd, ne?
Das kennst du aber auch eher als Mutter, als Kind. Mhm.
Naja, klar, das hat es früher nicht
gegeben. Das hat es früher nämlich nicht gegeben, ne?
Nee, aber du, die Haptik wird ja jetzt auch angesprochen, ne?
Ja. Und ich werde diese Bücher behalten, auf jeden Fall. Ich kann sie ja jetzt hier nicht mehr anbringen. Mhm. Und ich werde sie ich werde sie Theo einfach dann geben und
ja, mit ihm fahren. Soll er sehen, dass er was draus macht.
Ich mochte auch sehr gerne die kleine Prinzessin von Toni Ross. Die Verfilmung ist scheiße. Ich finde aber, die Zeichentrickfilme werden dem nicht gerecht. Ich finde wirklich, die sind auch nicht so schön gezeichnet. Aber ich will meinen Schnuller. Oder ich will nicht aufs Töpfchen oder so, das ist phänomenal. Habe ich Leona auch vorgelesen, als sie klein war.
Wir hatten nicht nur das, wir hatten die Filme geguckt, wir haben, vorgelesen nicht, aber Veda hatte direkt als kleine Nachtkonsole, hatte sie von der Prinzessin so ein kleines Schränkchen, ja.
Und Emily Strange finde ich auch toll.
Nee, das sagt mir nichts.
Das schenke ich immer irgendwelchen Mädels, die ein bisschen älter sind, Let Me Be Alone oder so. Es gibt so Poster, das ist sie mit ihrer Katze. Sie hat immer so eine schwarze Katze mit. Musst du mal googeln, Ilka. Mhm. Und alle, die unsere lieben Hörer und Hörerinnen, guck mal Emily Strange. Das ist eigentlich so eine Werbeidee gewesen mit Merchandise ohne Ende. Ich war mal so ein großer Fan, dass ich mir sogar Bettwäsche, also wohlgemerkt mit Frau mit Mitte 40, Bettwäsche von Emily Strange besorgen wollte, weil ich die so cool finde. Die hat so ein schwarzes Pony und guckt immer so ganz missmutig. Und ich habe auch ein paar Schlüsselanhänger von ihr und Portemonnaie habe ich auch. Und es gibt so ganz geile Sachen, auch richtig witzig gemacht, Detailsachen, Emily Strange. Und wenn ich eine Enkelin hätte, ich weiß nicht, für einen Jungen ist es vielleicht nicht so die richtige Identifikationsfigur, weiß ich nicht, weil man neigt schon immer so zum Gleichgeschlechtlichen, ist so irgendwie. Ne, aber wenn ich meine Enkelin habe, die wird von mir zugeballert mit Emily Strange Sachen.
Sehr gut. Das wird so eine Hedwig Dom der Neuzeit sozusagen.
Und weil schon hat sie wieder das nächste Stichwort geliefert, Ilka.
Ja. Also es gab schon früher Märchenerzählerinnen, die das Ganze nicht so auf Grimm so diskriminiert haben, wo wir viel besser bei wegkommen, wir Frauen. Und zwar gab es da die Hedwig Dom. Die sagt einem vielleicht so nichts, aber wenn man sich so in der Frauenrechtsszene so auskennt, dann ist die durchaus ein Begriff. Das war auch so mit einer der ersten Suffragettinnen und außerdem ist sie die Oma von Katja Mann.
Nicht von Gabi Dom, was man eigentlich denkt.
Nein, von Katja Mann, der Frau von Thomas Mann, die wir beide ja nicht so gerne mögen. Da haben wir ja schon mit abgerechnet.
Ja, haben wir schon drüber.
Haben wir schon drüber gesprochen.
Ja.
Und die hat das Märchen Blumenduft geschrieben. Kann man sich ja mal durchlesen.
Also ich muss sagen, von den drei Märchen, die sind von Emma auch sehr schön benannt.
Ja, die Emma-Zeitschrift.
Die wir ja auch inzwischen richtig zu schätzen wissen. Also da gibt es immer wieder richtig tolle Artikel zu den Themen.
Ganz toll.
Und wir werden auch demnächst über Emma meine Sendung machen, wirklich.
Und was ich so schade finde, ist eigentlich, dass die Emma so im Netz irgendwie nicht so richtig hochkommt, so bei Insta und so, da kommen die nicht hoch, ob das nicht die Leserinnen sind, ob die jungen Frauen da keinen Bock mehr drauf haben. Die haben unglaublich tolle Berichte, super gut geschrieben, kurz, knackig, informativ. Also die Emma ist mir wirklich oft eine Inspiration. Tolle Autorin, ganz toll.
Aber die hat die Kurve nicht gekriegt. Die hat es nicht geschafft, den Sprung in die Neuzeit zu machen. Die hängt irgendwie imagemäßig noch in den 70ern, klebt die fest.
Obwohl die echt gute Sachen machen.
Man so trennt sie auch nicht von Alice Schwarzer, die ja auch nicht, weißt du, die ja auch so ein bisschen dem früheren zuzurechnen ist. Man denkt ja nicht heutzutage bei Frauenrecht noch an Alice Schwarzer. Das ist irgendwie so wie so eine Ikone von früher auch, ne?
Ja, also für mich absolut eine Ikone, meine Ikone, dafür kann ich mit Simone de Beauvoir nichts anfangen.
Ja, gut, das
also
ist ja auch.
Das und die Mädchen heute gucken vielleicht dann auch eher bei...
auf die Kardashians.
Na, oder, aber es gibt auch welche, die gucken dann bei Luise Neubauer und, ne, also, es gibt ja... Doch, ich kenne viele, die sich eher mit Umwelt auch beschäftigen als mit Optik.
Aha, ich nicht. Mhm. Keine einzige von den Leuten, die ich kenne, kennt Luise Neubauer, inklusive Moa. Ich habe in meinem Leben noch nie Luise Neubauer gehört.
Hör auf, das ist doch die neben Greta Thunberg sozusagen.
Okay.
Ja, oh. Leute, das werde ich rausschneiden.
Das erste Mal schneidet Ilka was raus. Na gut, also die Hedwig Dom, dieses Blumenduft. Was sie ein bisschen mit alten Märchen, die man so kennt, verbindet, ist, dass die Natur den guten Charakter, den Frauen hilft, die das Richtige wollen. Das ist bei Aschenbrödel
die Tiere,
genau die Tauben,
Ne,
das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen.
Mhm.
Und das ist irgendwie, oder Kuckuckuckuck, Blut ist im Schuh.
Ja, und das ist aber auch so eine Anbindung an die Kraft, finde ich, an die Erdenkraft, an die Intuition, so eigentlich so die Rehabilitation der Hexen sozusagen.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Also einfach Naturkräfte, man kann ja auch Medizin aus Blättern brauen und sowas alles, ja.
Das Gute, die Natur steht für das Gute, ja, richtig.
Hilfreiche.
Für die Philosophie, für das Spirituelle, für das, was es sich irgendwie zu leben lohnt, wo man hingucken sollte, und das bekämpft letztendlich das Böse. Das ist bei Blumenduft so quasi die Botschaft. Die Blumen sind kleine Elfen und helfen dann dem lieben Gärtner, der Protagonistin, mit ihr zusammenzukommen und sie vor ihrem bösen Vater zu erretten.
Elfen helfen.
Ach, wie schön, ja. Genau.
Ja, und dann gab es noch Bettine von Arnim. Geschichte mit dem Königssohn, das ging auch da bei ihr so in diese Richtung. Ich muss aber sagen, ich habe da auch ein bisschen Schwierigkeiten, das so zu lesen, weil die umschreiben das dann auch oft ein bisschen blumiger noch, nicht so ganz knackig. Aber Märchen sollen ja eigentlich auch lieber erzählt werden, finde ich. Weißt du? Das finde ich auch schöner, wenn da wirklich jemand sitzt und dir das Märchen erzählt, als wenn derjenige das immer alles so abliest. Aber die Kinder wollen es ja dann, dass es 1:1 so ist, ne? Weißt du es auch noch, dass wenn man ein Wort irgendwie falsch gelesen hat, das musste ganz genau so sein. Ja. Ne? Das musste ganz genau so sein.
Was mir halt aufgefallen ist bei der Geschichte mit den Blumen, sie heißt ja Lila. Mhm. Und und er heißt Egbert.
Aber immerhin hat er einen Namen.
Ja, und ich habe hier eine ganz 3 Sätze, die ich vorlesen wollte, die so zeigt, wie die Prinzessin drauf ist. Und da musste ich an die kleine Prinzessin von Toni Ross denken. Mhm. Eines Tages, als die Prinzessin in ihrem seidenen Blumengarten auf- und abspaziert war, langweilte sie sich noch mehr als gewöhnlich. Ich will einmal den Berg herunterlaufen, sagte sie zu den Hofdamen. Diese erschraken. Eine Prinzessin, sagten sie, läuft niemals einen Berg hinunter. Mhm. Das wollen wir doch einmal sehen, antwortete Lila und begann zu laufen. Ne? Und dann ist sie da halt das erste Mal in diesen Garten rein. Also von der Symbolik her sind sozusagen diese Hofdamen auch im Auftrag des Vaters unterwegs, um sie quasi vor Männern zu schützen und als Kind zu bewahren. Aber sie durchbricht das aktiv und kreiert da sozusagen ihr eigenes Leben.
Naja, sie sagt auch zu dem Vater immer, dies will ich nicht und das will ich nicht. Und das war ja zu der Zeit, ich meine, wann hat die das geschrieben? Also die hat da gelebt so 1870, ne? Also das war zu der Zeit natürlich auch schon Aufruhr, ne?
Und kreativ. Ich finde, die Hofdamen, die wurden nämlich dann bestraft. Sie mussten sich kohlschwarz anstreichen lassen. Das Wort Neger fällt auch in diesem Rahmen. Das ist ein sehr altes Märchen. Sie mussten sich kohlschwarz anstreichen lassen und durften während einer Woche nichts anderes essen als Rhabarber, Meerrettich und Salz.
Lecker.
Oder in der Kombination, sehr lustig.
Aber die Prinzessin, die sagt auch, die Lila sagt auch, ich möchte einen Hauslehrer, der ein Neger ist. Und dann verfügt der Vater, dass ihr Hauslehrer sich schwarz anmalen muss.
Ja.
Ne? Und das findet sie so lustig, dass sie da die ganze Zeit drüber lachen muss. Du, damit wäre Hedwig Dumm heute auch nicht mehr durchgekommen mit sowas.
Ja, richtig. Also, aber letztendlich weiß man nicht, ob nicht vielleicht das eine Art war zu sagen, dass Leute aus anderen Kulturen bereichert
genau.
sind.
Genau, ja, ganz genau, so war das gemeint. Na, auch mal den Kulturkreis erweitern, mal über den Tellerrand hinausgucken, genau. Auch mal schon mal zum Nachtisch schielen. Na?
Nein, sie hat wirklich irgendwie auch hier mit diesen ganzen Typen, ne? Der Egbert kommt ja auch aus armem Haus, ne? Er ist ja ein einfacher Gärtner, dass sie sozusagen sich ihrem Stand aus ihrem Stand entfernt und eben darauf keinen Wert legt, was
für die Liebe.
Genau.
Für die Liebe.
Und die gute Seele.
Die gute Seele und macht sich die Hände schmutzig auch, ne? Und im Grunde will sie ja Gärtnerin werden, so wie ich das verstanden habe.
Ja, weil da ist das Gute, da ist das Reine und da ist irgendwie auch die gute Kraft.
Ja. Ja. Und sie will sich nicht langweilen, das ist aber auch ihr Hauptmotiv.
Ja, ja, und sie ackert ja dann auch im Garten mit so.
Genau, also sie will sich selbst verwirklichen, sie hat da keinen Bock irgendwie passiv auf Prinzessin sein und da rumsitzt, so ein bisschen Konversation, sondern sie will aktiv werden, sie hat einfach so einen Hang vielleicht auch für Landschaftsgärtnerei oder Landschaftsarchitektur vielleicht auch. Na, also das geht auf jeden Fall mit ihr weiter. Und ich finde es auch schön, apropos weiter, dass wir so ein bisschen mit diesem Thema weitermachen. In der nächsten Folge.
Jawohl. Ach, schade. Jetzt sind wir gar nicht. Ein ganz kleiner Tipp noch. Wer das gerne lesen möchte, in der Emma ist auch die Geschichte Die Nymphe des Rheins von Charlotte von Ahlefeld. Die fand ich irgendwie auch schön. Die ist so ein bisschen romantischer, aber da gibt es die Rache. Die Rache einer Meerjungfrau an der Verschmähung durch einen
Erdling.
Genau. Die hat mich auch sehr entertained, muss ich wirklich sagen.
Ja.
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 Okay.
Ja, und nächstes Mal machen wir nämlich genau weiter, und zwar mit den Disney-Prinzessinnen. Da ist eine Menge passiert.
Ja, und wir werden also, ihr kennt, die meisten kennen das, ja, diesmal müssen wir uns jetzt gar nicht so, dass man nochmal so ein bisschen wühlt in alten Dingern, sondern wir kennen das ja alle, die Schöne und das Biest und irgendwie, welche, sag mal ganz spontan, bevor wir da nächstes Mal richtig drauf einsteigen, was ist deine Lieblingsfigur?
Ab früher auf jeden Fall Cinderella.
Mhm, okay. Ja.
Und jetzt würde ich vielleicht sagen Pocahontas. So. Okay. Also Disney hat ja so viel Neues erfunden. Da sagt man ja auch, meine Güte, das ist ja schon alles. Das hat ja nichts mehr mit Prinzessin zu tun, ne?
Ja.
Da gibt es ja so viele.
Also meine absolute, Viecher. Fällt mir gerade ein, ich hing jetzt gerade, ich habe so gedacht, ich habe gar keine. Tinkerbell ist für mich eine Tinkerbell absolute von Hook. Identifikationsfigur.
Ja, Tinkerbell ist, finde ich auch schön, ja. Von Captain Hook.
Ja, es Peter gibt so Pan. Eine Tinkerbell-Lampe, die kostet ganz viel Geld, 200 Euro oder so. Also ich habe schon mehrmals mit dem Gedanken geflirtet, die zu kaufen und hier auf meinen Küchentisch zu stellen.
Ach, ich finde es wieder wahnsinnig unheimlich, wie nah wir uns auch bei so einem Schwachsinn sind. Ich bin ja auch immer jemand gewesen, der hat sich auch eher so kindische Taschen gekauft, wenn ich die irgendwie witzig und cool fand, wo ich dann jetzt immer so gesagt habe, willst du die haben, wo meine Tochter dann eher so sagt, nee, das ist mir zu albern oder so. Ne? Also ich war auch immer ein großer Freund von all diesen, ja, von diesen märchenhaften Accessoires.
Ah, oh, echt schöner Kitsch. Ich habe ja die Schweinchenlampe, da streiten sich ja jetzt schon meine Töchter drum, obwohl ich noch lebe, von Amelie.
Ja,
ne, die steht auch, ja hier bei mir.
Amelie ist ja überhaupt meine Geschichte. Also ich würde mich ja immer als Amelie bezeichnen.
Dann musst du dir unbedingt diese Schweinchenlampe besorgen.
Ja.
Die ist wirklich toll.
Wo gibt's die denn?
Die gibt's im Netz. Ich habe die irgendwo mal gekauft, die habe ich schon ein paar Jahre. Die sieht genauso aus wie die auf dem Nachttisch von Amelie. Ja, und ich habe das Bild von Amelie in Rot, wo sie im Bett liegt mit ihrer Katze. Und die hänge ich immer, das muss ich jetzt hier wieder einrichten, das hatte ich in meiner alten Wohnung, die hänge ich dann immer direkt zu dieser Lampe. Mhm. Das ist dann so eine ganz süße Doppelung.
Ja, damit man das auch merkt, ne? Welche Lampe du da stehen hast.
Ja, also es sind jetzt nicht mehr so viele Leute hier in meiner Wohnung unterwegs, dass man sagt, das ist jetzt hier, ich bilde jetzt hier die Massen. Aber ich finde es irgendwie hübsch
nicht,
zusammen.
Noch nicht.
Ja.
Noch nicht.
Ja, wir freuen uns dann schon sehr auf nächste Woche. Wir haben auch schon ein bisschen Material zusammen, weil das hat sich einfach durch diese Recherche ergeben. Und brennen darauf, darüber erzählen zu dürfen.
Und zu singen wieder, endlich zu singen. Also Frau Freiwald möchte euch die Schöne und das Biest geben. Und ich bin die moderne Version. Ich nehme dann von Annenmay Kantereit. Es tut mir leid, Pocahontas.
Ja, mal sehen. Okay, also schöne Woche und bis dann.
Und wenn wir nicht gestorben sind, dann reden wir noch weiter. Tschüss.